Hallo und herzlich willkommen zu Folge 147 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Woche spreche ich mit dem Matthias Schnitzler aus Stuttgart und der hat mit zwei Co-Foundern vor über 10 Jahren Silbertal gegründet. Silbertal ist eine D2C-Brand für Küchen- und Genussprodukte. Und heute macht das Team von 15 Leuten einen niedrigen 8-stelligen Umsatz komplett gebootstrapped. Angefangen haben sie damals mit dem Verkauf von Produkten auf eBay, Grillzangen, French Press und alles Mögliche da drumherum. Und heute haben sie einen Kollegen, der direkt in Shanghai sitzt und da sourcen sie dann Produkte. Und wie sie auf die Idee kommen, fand ich super spannend für neue Produkte und wie sie die auch weiterentwickeln. Ebenfalls. Matthias war zum Zeitpunkt der Aufnahme selber in Shanghai, von daher haben wir natürlich auch darüber gesprochen und wie es damals losging, mit was sie heute so sich beschäftigen und woher natürlich das Wachstum der Marke kam. Fand es ein cooles Interview. Jo. Alle Links zur Folge gibt es wie immer in den Shownotes. Da gibt es auch den aktuellen Buchtipp und zwar das SaaS-Playbook von Rob Walling. Wer das nicht kennt, er ist selber der Gründer der Microcron von dem Tiny Seed Fonds. Und es ist quasi ein praktischer Leitfaden für alle, die ein SaaS-Business aufbauen wollen. Der Titel ist zwar Build a Multimillion Dollar Startup Without Venture Capital. Aber mir gefällt eigentlich, dass es eben in jeder Phase ein bisschen hilfreich sein kann. Es geht ja häufig oder ich kriege häufig Fragen zum Thema, wie kriege ich eigentlich meine ersten 100 Kunden? Das wird dir da zum Beispiel auch beantwortet. Churn-Optimierung, Pricing für SaaS und solche Themen ist auch schnell zu lesen. Ich habe sie gerade in der Hand, damit ihr nicht denkt, ich empfehle Sachen, die ich selber nicht lese. 180, 85 Seiten und das hat man auch wirklich schnell durchgesuchtet. Genau, ansonsten freue ich mich wie immer über Feedback zur Folge oder Vorschläge für neue Gäste. Da kamen jetzt wieder 2, 3 rein. Bin jetzt aber bis Januar, glaube ich, schon dicht wieder mit Aufnahmen. Ganz viele verschiedene Startups, die da ja auf dem Plan stehen. Aber du kannst mir natürlich trotzdem immer gerne coole Cases vorschlagen. Vielleicht passt es auch mal zwischen rein. Und dafür kannst du gerne das Kontaktformular auf der Website nutzen, dich dort auch zum Newsletter anmelden, wenn du einfach mal ein Preview für die Folgen haben möchtest, bevor du komplett reinhörst. Ja, oder mir eben da schreiben und Feedback schicken. Und nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß mit der Folge. Guten Morgen oder Mittag, Matthias, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Hi, grüß dich, Andreas.
Erzähl doch mal in deinen Worten, wer bist du, was machst du und wo bist du vor allem gerade?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Matthias Schnitzler, 34 Jahre alt, bin der Gründer und Geschäftsführer von Silbertal. Mit Silbertal, wir sind eine Direct-to-Consumer-Marke, die alle Produkte rund um Essen, Trinken und Genuss macht. Sprich, bei uns findest du von der Pfanne über den Kochtopf, über die Kaffeemühle, alles, was du zum Genießen brauchst. Sind eine Firma in Stuttgart, genau, mit 15 Leuten. Und aktuell bin ich in Shanghai, wo ich auch 2016 4 Monate schon gelebt habe, als wir die Firma damals gegründet haben. Genau. Das ist so ein bisschen
zu mir. Da kommen ja ganz viele Fragen gleich auf. Okay, jetzt hast du schon erklärt, was Silbertal macht. Kannst du, wie viel Uhr ist jetzt gerade in Shanghai? Wir nehmen jetzt heute hier auf am Montag, 20. Oktober. Bei mir ist 9.40 Uhr.
Bei mir 15.40 Uhr, quasi 6 Stunden. 15. Je nachdem, 6 oder 7 Stunden immer.
Der Unterschied. Okay, interessant. Ja, dann hast du heute noch ein bisschen was zu tun und aber auch schon ein bisschen mehr geschafft, wie ich auf jeden Fall. Dann, wie viele Menschen arbeiten denn bei Silbertal in Stuttgart?
Wir sind 15 insgesamt, genau.
Relativ, ja, hast du, glaube ich, gerade schon gesagt.
Genau, waren mal mehr. Ja. Ja, waren mal mehr zu Corona-Zeiten. Ich glaube, was viele Firmen gemacht haben, haben mit dem Wachstum gerechnet, dass es so weitergeht. Da musste man sich ein bisschen dann anpassen.
Ja gut, da leiden jetzt auch die großen E-Commerce-Unternehmen noch immer drunter unter dem Corona-Boom, der sich dann nicht so linear fortgesetzt hat, auf jeden Fall.
In vielen Branchen, ja, auch für E-Commerce.
Ja. Und damit wir ein bisschen verstehen können, wie groß das Geschäft ist, verrätst du uns so grob, was ihr für Umsätze macht im Jahr?
Ja, also wir haben jetzt so einen niedrigen 8-stelligen Umsatz erreicht im
niedrigen 8-stelligen Umsatz.
Ja,
genau. Mit 15 Leuten ist es aber auch schon sehr cool, muss ich sagen.
Ja, war auch, also wir machen es ja jetzt 10 Jahre mit vielen Höhen und Tiefen dabei. Genau, sind schon relativ stolz auch auf das, was wir erreicht haben. Deshalb, ja. Es läuft gut, vielleicht auch so ein bisschen vom Background. wie wir damals auch dazu gekommen sind, ist ja vielleicht auch ganz spannend.
Auf jeden Fall.
Aus dem Studium raus, halt relativ trocken BWL studiert und dann halt so ein bisschen aus der Beratungsperspektive mit Digitalisierung, E-Commerce-Projekt im Studium gehabt und Essen und Trinken war halt immer so ein Leidenschaftsthema. Und da ging es eigentlich direkt nach dem Studium los, auf jeden Fall im E-Commerce loszulegen. Und dann war das so einer der Bereiche, wo wir gesagt haben, hey, das könnte sehr, sehr spannend sein. Und das war ja zu der Zeit, wo Amazon auch noch, ich würde jetzt nicht sagen relativ neu, aber relativ, sage ich mal, in den Kinderschuhen war. Und man da einfach durch ja ein gutes Produkt mit 7, 8 Bildern schon sehr, sehr stark wachsen konnte, was uns auch über die letzten Jahre gerade so in dem Bereich Marketplace, Google, ja, sehr, sehr geholfen hat. Weil Social Media Marketing machen wir eigentlich erst so seit einem Jahr richtig, richtig erfolgreich, würde ich sagen.
Aha, okay.
Also unser ganzes Wachstum ist viel organisch über Amazon und Paid Amazon gekommen in den letzten Jahren.
Paid Amazon sogar?
Ja.
Okay. Ich sag, kannst du ein bisschen, du hast ja jetzt erzählt, du warst damals schon in Shanghai. Hast du dann in Shanghai die Idee zur Firma gehabt oder war das hier in Stuttgart und du warst dann sowieso vor Ort und hast dann Connections geknüpft? Kannst du uns ein bisschen erklären, wie es genau zur Idee kam und wie es dann losging?
Ja, gerne. Nee, es war mit zwei Studienpartnern eigentlich nach dem Studium raus und wir haben relativ früh so diese Sache gehabt, dass wir uns quasi Daten oder Suchvolumen auch angeschaut haben, was Leute halt wirklich nachfragen wollen, weil ich auch immer im Studium immer das und dann im Praktikum, Abschlussarbeit ging es halt auch viel um Digitalisierung und wie kriegt man eigentlich Kundenleads raus und oft sind die Unternehmen so ein bisschen mehr hingegangen, ja, wir machen mal was und dann sollen die Leute quasi schon kommen und es kaufen. Und da für uns war der Ansatz eher so zu sagen, okay, was wollen denn die Leute wirklich? Und haben da dann Suchvolumen, Kategorien, Verkaufspunkte angeschaut. Ja, und dementsprechend dann Produkte entwickelt. Und so dieser Küchenbereich, das war der Leidenschaftsbereich, Anfangsbereich bei uns. Und dann sind wir zum großen oder größeren deutschen Küchenhändler gefahren und haben quasi die Produkte einfach, haben wir auch gefragt, ob wir die unter eigener Marke mal verkaufen dürfen. Er hat gemeint, mit eigenem Logo. Ja, kein Problem. Es hat dann auf eBay sehr, sehr gut funktioniert. Und dann war so ein bisschen der Punkt, ja, okay, jetzt müssen wir doch selber die eigenen Produkte kriegen. Und der Kollege und Geschäftspartner von mir, der hat ein Jahr über mir studiert, der lebt hier in Shanghai seit 13 Jahren. Genau, zu dem habe ich dann gesagt, hey, hör mal zu, ich würde mal vorbeikommen in 4 Monaten und dann lass uns das mal starten. Und dann waren wir hier 2016 komplett blauäugig und sind wirklich auf die Messen gefahren, Hersteller gesucht und von null auf das Ganze dann mit mehr oder weniger einer Garage in Deutschland, wo mein anderer Kollege war, auch aus dem Studium, Stück für Stück aufgebaut. Also selber verpackt, selber verschifft. Wir haben auch den ersten Container selber gelabelt, die Produkte. Das waren halt in kleinen Mengen. Also waren schon harte Zeiten, die ersten 3 Jahre, muss man auch sagen. Auch viele Fehler gemacht.
Was waren die ersten Produkte, die ihr dann angefangen habt? Da war es die klassische Pfanne? Oder nee, was war das erste?
Viel weniger komplex. Also es war dann so eine Grillzange. Wir hatten mal eine French Press, ein Abtropfgestell. Alles, was wir so halt ja gesehen haben, wo Bedarf auch für ein gutes Produkt ist, wo eine Nachfrage da ist, noch nicht die Angebote im Markt sind. Also recht wenig irgendwie strategisch problemorientiert gedacht, sondern einfach so jung, naiv gesagt, hey, wir wollen einfach mal machen, ja, und geile Produkte machen.
Okay, und dann wart ihr vor Ort auf Messen, habt 1000 Stück von der French Press bestellt, euer Logo drauf und dann ging es nach Deutschland und es verkauft oder wie macht man sowas?
Ja, genau. Und dann selber verpackt, so Geschichten. Da hast du dich ja heute um alles kümmern müssen. Und ja, es geht, also hat sich dann auch immer weiterentwickelt mit eigenen Designs, Produktdesignern mittlerweile, wo wir komplett auch die eigene Produktentwicklung hinten dran machen. Und auch die Firmen, genau bei den großen halt auch Produktionsfirmen auf dieser Welt, das sind, wo halt auch die etablierten Marken wie ein Zwilling, WMF etc. produzieren. Genau. Das ist so.
Die produzieren alle. Ist es eine Ecke dann auch in China, wo das herkommt? Es gibt ja immer so Cluster. Oder wie ist das verteilt?
Na, unterschiedlich. Du hast schon spezialisierte Firmen für verschiedene Material- und Dingthemen. Und ja, also kommt total auch aufs Produkt drauf an.
Aha. Und angefangen habt ihr dann direkt auf eBay mit dem ersten Container? Hattet ihr da schon euren ersten Online-Shop oder ging es dann schon mit Amazon los?
Nee, da ging's mit eBay ging's los. Ehrlich gesagt hatten wir die ersten Berührungspunkte. Wir hatten damals so dieses Thema Amazon noch gar nicht so auf dem Schirm. Das war ja aber dann auch immer stärker am Kommen. Wir haben dann auch relativ schnell den den Shift gemacht, genau, hin zu Amazon.
Aber noch komplett ohne eigenen Shop. Also nur so eine Landingpage mit Impressum und fertig.
Nee, genau. Okay. Also auch rein über den eBay-Shop, rein über den Amazon-Shop 2016 haben wir es auch wirklich so aus der Garage rausgebootstrapped mit 3 Schreibtischen, die da drin standen und sind auch erst 2018 dann nach Stuttgart. Also davor waren wir im Vorort von Stuttgart. Also
okay.
Sehr lean aufgestellt, was die Kosten anging.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber gut, du musst ja trotzdem eine Grundfinanzierung am Anfang irgendwie haben. Wie habt ihr das gemacht? Also jetzt einen Container befüllen und den hier rüber verschiffen, das geht nur nicht für 2,50 Mark.
Nee, deshalb, da hast du halt deine Erspartes irgendwie verbraten, hast so ein bisschen in Familie und Umkreis rumgefragt und hast natürlich auch deshalb keine jetzt Fun oder auch teuren Produkte, sondern hast halt günstige Produkte, die du da am Anfang, wo du mitarbeiten konntest und wo du es Stück für Stück aufbauen konntest. Genau.
Okay. Und am Anfang war er wahrscheinlich so klein, da musstest du alles direkt bezahlen, weil heute hast du vielleicht ein anderes Modell. Also wie ist das? Hat es funktioniert? Du gehst auf die Messe, bestellst und dann sagt der hier, ich kenne euch ja gar nicht, wo verkauft ihr?
Ja,
ihr
müsst genau,
bezahlen im Voraus. So.
Genau, das war das ganz Gute, vor Ort zu sein und das quasi nicht über irgendwelche Online-Plattformen zu machen.
Okay.
Das hat da geholfen. Aber ja, da war dann schon mit den Zahlungsbedingungen war schon ein Thema. Und du musst halt massiv reinvestieren am Anfang. Und dann gibt es auch ja klassische Warenfinanzierung oder die Finanzinstrumente, die es halt so gibt, die du dann nutzen kannst. Aber es hat schon ein bisschen gedauert, ja. Also deshalb das auf eine Scale zu bekommen, wo du es zum Wachsen kriegst und wo du dann auch sagen kannst, okay, das läuft. Das waren schon ja, die ersten harte 3 Jahre, glaube ich mal. Wo du dich dann auch selber, ich weiß nicht, kennst du ja vielleicht auch, wo du dich hinterfragst, auch manchmal so, ist das noch so das Richtige? Aber einfach
ja, dranbleiben. Klar, ja. Ja. Naja, aber wenn du jetzt zur Bank gehst, da kommen 3 so junge Hüpfer, die sagen, sie wollen für 10.000 Euro in China Waren kaufen und brauchen dafür Geld. Das so funktioniert es ja auch nicht, oder?
Ja, nee, nicht unbedingt. Aber wir hatten damals auch Glück, glaube ich, mit der Zinsphase, mit dem Umfeld. Wir hatten dann auch sehr gute Umsätze und haben dann uns auch über so ein Gründerdarlehen diese Warenfinanzierungen hinbekommen. Also es war auch eine glückliche Fügung. Wir waren damals auch im Gespräch mit potenziellen Investoren, aber haben uns ja bewusst dagegen entschieden, weil wir einfach uns eigenes Ding machen wollen.
Werbung. Die meisten von uns starten klein, sei es ein Foodtruck, ein Pop-up-Store oder ein Marktstand. Die Anfangsphase ist Experimentierzeit, aber ein paar Dinge sollten vom Start weg solide funktionieren. Das Kassieren zum Beispiel. Und hier kommt PostGo ins Spiel, eine mobile Kasse, mit der du jede Art von kontaktloser Zahlung in Sekunden annehmen kannst und Bargeld natürlich auch. Das Terminal selbst ist super kompakt, kabellos und sorgt dank WLAN und 4G dafür, dass du ohne Ausfälle kassieren kannst, auch unterwegs. PostGo hat aber noch mehr zu bieten. Du kannst deinen Warenbestand verwalten, Kundenprofile und Rabatte anlegen und sogar einen Onlineshop anbinden. Und das ist eben das Spannende, du investierst nicht in eine Einzwecklösung, sondern in ein durchdachtes Tool, das mit dir wächst. Besonders cool finde ich, du kannst praktisch umsonst mit PostGo durchstarten. Für die ersten 12 Monate tragen die Partner der Initiative Deutschland zahlt digital alle Kosten. Dazu zählen der Zahlungsanbieter Unser, der PostGo entwickelt hat, aber auch Mastercard und andere große Payment-Player, die kleine Händler bei der digitalen Transformation unterstützen wollen. Wenn du mehr über PostGo erfahren möchtest, geh jetzt auf unzer.com, da schreibt sich unzer.com und den Link findest du wie immer auch in den Shownotes. Werbung Ende. Und was für ein Gründerdarlehen habt ihr damals gemacht? So von der KfW-Bank was?
Ja, oder von der L-Bank. Genau, von der L-Bank. Okay. Genau.
Und das hat vielleicht, ich kenne das bloß, dass es auch ein bisschen bürokratisch ist, dass man viele Dinge übermitteln muss. Es muss über die Hausbank laufen und so weiter. Aber hat es gut funktioniert bei euch?
Das hat bei uns sehr gut funktioniert. Also wir hatten da auch, glaube ich, einen guten Berater dabei. Und das hat für mich auch so ein bisschen dieses Feld geöffnet. Nicht jedes Geschäftsmodell und nicht jedes Unternehmen muss irgendwie VC finanziert sein. Also man kennt es ja vielleicht so, ja, von Kollegen oder aus dem Studium, genau, dass es halt einfach auch unterschiedliche Finanzierungsformen gibt. Und wir waren jetzt halt in so einem Markt, wo wir gesagt haben, okay, wir schauen mal, wie weit wir alleine kommen. Und heute sind wir da immer noch, aber auch durch sehr gute dann Finanzierungspartner an unserer Seite, muss man auch sagen.
Macht er das heute dann auch noch mit Banken, wenn er größere Mengen kauft?
Ja, gerade was Warenfinanzierung angeht, ist es einfach auch ein ein Thema, wo du darauf angewiesen bist, ja.
Ja. Wie funktioniert sowas in der Praxis, wenn du jetzt heute sagst, du brauchst 4 Container Pfannen, das kostet 200.000 Euro, dann rufst du bei deinem Bankberater an, dann gibt es einen Zinssatz und du zahlst 3 Monate später zurück.
Genau, okay. Und es gibt noch alternative Warenfinanzierungspartner, die sind dann natürlich ein bisschen teurer, aber vielleicht auch ein bisschen flexibler. Kann man auch im Internet finden, auf diversen Plattformen, die sowas finanzieren.
Okay.
Ich glaube, Shopify selber bietet auch Finanzierungen an, Amazon selber bietet Finanzierungen an. Also da gibt es schon genug Instrumente. Es sollte nur gut kalkuliert sein, dass man sich da nicht verhebelt.
Ja, dass man keinen nachher zu viel Druck bekommt. Ja. Wie, wenn du so ein paar Meilensteine hervorheben willst, jetzt von 2016 bis heute 25, was fällt dir da so ein? Ihr habt in der Garage gestartet, habt wahrscheinlich immer so chargenweise das gemacht und du hast jetzt selber gerade gesagt, ihr hattet da am Anfang auch so hin und wieder Zweifel. Was gab es da für Situationen, an die du dich zurückerinnerst, wo irgendwas besonders gut oder sogar besonders schlecht funktioniert hat und was wären so deine Top 3 Meilensteine, die du da hervorheben würdest?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, was uns am Anfang geholfen hat, war halt dieser MVP in Deutschland. Also einfach mal zu schauen, funktioniert die Idee, die wir da haben, prinzipiell mit quasi, wo wir einfach nur die Produkte 1:1 genommen haben und geschaut haben, treffen diese Produkte und die Marke auf Resonanz im Markt. Das war, glaube ich, ein sehr guter Test von uns. Was nicht so gut gelaufen hat, war die Komplexität total unterschätzt. Also wir waren dann im Büro, das ist in so einem kleinen Dorf, da kam halt dann irgendwann so ein 40-Tonner vorgefahren. Wir hatten kein Gabelstapler, kein gar nichts. Und da hieß halt, ja, jetzt abladen bitte. Und dann hast du halt mal den Tag einfach nur Produkte von so einem LKW geladen. Das waren da, glaube ich, auch einige Fehler gemacht. Was dann wieder super positiv ist, ich glaube, dass wir von Anfang an einen Wert auf den Kunden gelegt haben, also was den Kunden wichtig ist, den Kundenservice auch, also da wirklich immer probieren, überzuliefern. Das ist, glaube ich, was super funktioniert hat. Ja, und natürlich so Umsatzmeilensteine, wo du einfach siehst, hey, jetzt funktioniert, das war so 2018 dann, so wenn du ja da über der ersten Million Umsatz bist und merkst so, okay, Kundenfeedback stimmt, Produkte sind auf dem richtigen Weg und ja, da geht's gut voran. Und ich glaube, jetzt nochmal ein großer Faktor war für uns auch dieses Thema einfach Social Media, Brand Awareness. Ich meine, wir haben jetzt auch über 1 Million Kunden erreicht mit unseren Produkten, also über 1 Million Kunden mit Silbertal, die wir da mit Produkten versorgt haben. Ja, da ist man schon sehr stolz drauf und auch so das Feedback aus dem Team, was einen sehr, also dass es den Leuten einfach Spaß macht und die Kunden glücklich sind. Das ist für mich immer so die zwei wichtigsten Kriterien.
Wie kann man overdelivern bei solchen Produkten? Also wie kann man sich da differenzieren? Das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Wenn du kriegst eine Bestellung über Amazon oder über den Shop, dann geht es vielleicht am gleichen Tag noch raus. Am nächsten Tag hat es der Kunde in der Hand und dann ist gut. Aber das machen ja mittlerweile viele. Wie kannst du dich da differenzieren und overdelivern?
Eher mit den Sachen, wenn es mal nicht gut läuft. Also dann halt quasi zu sagen, wir legen zum Beispiel super viel Wert, dass du immer einen persönlichen Ansprechpartner bei uns hast. Also du kriegst nicht vom Bot irgendwie eine Antwort bei uns, sondern du kriegst wirklich kundenbezogen, du kannst bei uns anrufen und wir probieren immer eine Lösung zu finden für deinen Fehler und halten uns nicht halt irgendwelche festen Regeln. Das ist vielleicht das, wo wir, ja, und drüber hinaus auch dem Kunden ein bisschen Mehrwert bieten in dem Bereich dann Essen und Trinken zum Produkt.
Ich glaube, ich habe in einem anderen Podcast auch, da war hier der Philipp von euch zu Gast, wenn ich mich nicht richtig erinnere, hat er da erzählt, dass er auch mit Kunden proaktiv telefoniert oder du zum Beispiel als Geschäftsführer.
Ja, absolut, da holst du dir natürlich die besten Infos, kriegst du direkt von der Front.
Da rufst du. Wie macht er das? Also du, es gibt einen Glücksrad, es wählt von den 10.000 Bestellungen die Woche 5 aus oder 10 und dann schickst du denen eine Mail und
buchst den zum Kalender. Genau, oder du hast mal eine interessante Review oder Rückmeldungen auf Newsletter. Da sind auch die Kolleginnen oder Kollegen im Team super proaktiv, was halt diesen Austausch auch mit den Leuten angeht. Und da kriegst du halt immer wieder neue Ideen, was du noch besser machen kannst oder was auch nicht läuft zum Beispiel mal.
Und dann telefonierst du mit denen direkt oder machst einen Google Meet oder also einen Online-Termin oder wie?
Ja, telefonieren oder quasi dieses, ja, auch mal schreiben, genau. Letztens auch wieder den Kundenservice gemacht für einen Tag, also so mal andere andere Sachen, ja.
Ja, du selber den Kundenservice
sozusagen.
Ja,
genau.
Ja, okay.
Tag gemacht.
Oh, was sind da so deine Highlights, an die du dich erinnerst? Also Produktideen oder gibt's da, ist ja schon ein bisschen so, ich will das nicht sagen, Undercover-Boss, weil es ist ja für alle transparent, dass du das machst, aber da kriegt man ja schon direktes Feedback in beide Richtungen wahrscheinlich.
Ja, zum einen glaube ich, was wir sehr gut machen, ist, dass wir durch dieses Direct-to-Consumer-Modell halt das ganze Feedback bei auch uns bündeln und auswerten. Und auf der anderen Seite sind natürlich die Highlights immer, wenn du halt merkst, dass ja, dass du wirklich irgendwie einen Kunden positiv beeinflusst in seinem Leben. Der freut sich über das Produkt, der freut sich über die Erfahrung, der freut sich über den persönlichen Service, den er bekommt. Und wenn du dann Sachen so hörst wie, ja, ist man ja heute nicht mehr so gewohnt, so schnell oder so eine unkomplizierte Antwort zu bekommen, das sind die Dinge, die es einfach schön machen. Oder positives Feedback zum Team, zu den Produkten, zur Marke. Ja, macht dann doch manchmal den stressigen Alltag auch ein bisschen einfacher. Ja. Nein, erträglich
ist halt ein
absolutes Privileg und Freude, auch das machen zu dürfen, was wir da wollen.
Ich frage mich immer dann, also kamen da auch schon komplett neue Produktideen raus? Und ist es nicht so, ich weiß nicht, ob du die Simpsons-Folge kennst, wo der Homer das Auto bauen darf, wenn du zu viel den Kunden fragst, dann kommt am Schluss vielleicht auch was bei raus, was gar nicht funktioniert. Wie ist das deine Erfahrung? Oder gab es irgendeine komplett neue Idee, die du dann dadurch entwickelt hast oder ihr?
Ich glaube, komplett neu jetzt nicht. Es waren mal so Varianzen und vor allem auch Verbesserungen von Produkten. Also ich glaube, das ist auch was wir extrem gut machen. Also wir probieren mit jedem Bestellzyklus oder mit jeder Fertigung auch die Produkte anhand des Feedbacks, die wir haben, weiter zu verbessern. Und es ist natürlich so ein schmaler Grad. Overengineerst du es? Und ja, der Kunde weiß manchmal vielleicht auch selber nicht, was er möchte. Aber die Insights sind schon immer Gold wert. Muss ich schon sagen. Mir fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel ein, aber sei es von Größen, Varianten, kleineren Funktionen, ja, oder auch mal ein ganz neues Produkt, was wir dann reingenommen haben, weil die Kunden gesagt haben, hey, wäre super spannend. Eigentlich für uns. Aber es ist jetzt nicht, dass wir das iPhone oder so dadurch neu entwickelt hätten.
Das man nicht. Ja gut, ich glaube, hätte man die Kunden gefragt, werden die nie auf die Idee kommen, dass sie ein Telefon brauchen können, wo keine Tastatur hat. Ne? Also
nein, sowas.
Das ist auch immer ein bisschen gefährlich, aber ja.
Genau,
okay.
Sowas nicht.
Wenn du jetzt so ein bisschen kategorisieren würdest, was ich bei Silbertal alles kaufen kann, was sind so die Top-Kategorien und eure Top-Produkte?
Top-Kategorien aktuell Fun, Kaffee und Aufbewahrung. Das sind gerade so die drei Trends, wo wir auch merken, dass die auf Social einfach auch sehr gut funktionieren. Genau, würde ich sagen. Ja,
die Pfannen. Also ich kaufe doch eine Pfanne und wenn es gut läuft, hält die 10 Jahre, oder?
Ja, aber es kaufen viele Leute Pfannen online.
Vielleicht
auch deshalb.
Ja, man hat ja auch mehrere. Also wir haben auch ein paar Pfannen und verschiedene Größen und sowas. Ne?
Und wenn du dann halt eine richtig gute suchst zum richtig guten Preis, dann landest du hoffentlich bei uns.
Ja, wie lande ich denn bei euch? Also was sind so da die Kanäle, die funktionieren aktuell?
Ja, wie gesagt, von Anfang an, ja, das war der erste und immer noch wichtigste Markt bleibt Amazon. Ich glaube einfach auch durch die Kunden-Convenience. Und was sich auf Amazon halt auch krass verändert, ist der ganze Paid-Bereich. Also wie viele Ergebnisse auf Amazon, ich glaube, ist auch vielen Kunden nicht bewusst, eigentlich Werbeplätze sind, die ausgespielt werden. Und der andere Bereich ist genau Google. Also wir sind über das klassische Suchmaschinenmarketing auch groß geworden und auch quasi dieses Suchmaschinenmarketing in die Produkte zu bauen. Also genau da anzusetzen, hey, was möchte der Kunde eigentlich, welche Form, welche Funktion, welche Eigenschaften. Ja, das war so der Hebel für uns in den ersten Jahren auf jeden Fall.
Also das Marketing sprechen wir nachher nochmal. Es war bei den Produkten, habe ich glaube ich auch im Podcast gehört, dass ihr angefangen habt oder das heute auch noch macht, dass ihr Kommentare und Feedback zu Wettbewerbern scrapt oder euch anschaut und daraus dann versucht, die perfekte Pfanne zum Beispiel zu machen. Ihr schaut euch an.
Ja. Perfekt zusammengefasst, ja. Also wir probieren für dich das beste Produkt in der jeweiligen Kategorie zu bauen. Anhand unseres Feedbacks, anhand der Daten, die wir haben, wo wir sagen, okay, zu dem Preis glauben wir, das kompetitivste oder beste Produkt am Markt anbieten zu können.
Und da hast du
vielleicht Scraper,
das ist
so die Philosophie.
Ja. Okay, Und habt ihr einen Scraper, der Kommentare scrapt und Bewertungen scrapt? Und
ja, da gibt es ja mittlerweile durch die diverse Tools. Also am Anfang war das noch ein bisschen komplizierter. Mittlerweile gibt es ja da ähnliche Tools wie für Google. Hat sich ja im Prinzip Amazon auch entwickelt. Und auch heutzutage jetzt mit ChatGPT hast du ja auf Basis von Textanalysen endlose Möglichkeiten fast, Daten zu analysieren und auszuwerten.
Und so verbessert ihr eure eigenen Produkte dann auch immer weiter. Also es gibt immer eine neue Pfanne sozusagen, die besser ist wie die alte.
Ja, wenn von Anfang an alles richtig gemacht wurde, dann nicht. Aber ja, im Prinzip probieren wir auch immer wieder mit Feedback unsere Produkte zu verbessern. Wobei wir natürlich von Anfang an schon immer probieren, okay, das bestmöglichste Produkt am Markt zu platzieren für unsere Marke.
Wie ist so der Lebenszyklus? Also wenn du jetzt eine Pfanne hast, die jetzt ich bei euch heute im Onlineshop mir anschaue, wann habt ihr die entwickelt? Wie lange dauert es, bis die dann für den Endkunde verfügbar ist? Und wie lange bleibt die im Programm?
Ja, also früher ging es relativ schnell, weil wir auch viel, viel getestet haben am Anfang. Mittlerweile ist dieser Zyklus schon fast ein Jahr, muss man sagen, mit Produktdesignern. Und wenn es dann aber auch gut gemacht ist, weil klar, am Ende kommst du nur oder über ein gutes Produkt langfristig, dann bleiben diese Produkte auch wirklich lange bei uns im Sortiment. Wenn sie natürlich auch die, sag ich mal, finanziellen Kriterien erfüllen, weil du willst ja nicht jetzt bei jedem Verkauf dann irgendwie auch drauflegen. Und wir haben jetzt Produkte, die sind wirklich seit 2016, 2017 bei uns auch schon im Sortiment. Das sind einfach gute Produkte. Genau. Haben so einen Messerblock
zum Beispiel.
Der begleitet uns seit Anfang an, glaube ich.
Ja. Okay. Gut, das ist schwierig, den zu innovieren. Da brauchst du jetzt auch keine App-Integration.
Nee, genau, da ändert sich auch vielleicht nicht ganz so viel. Aber es gibt dann auch viele Produkte, die wir natürlich rausgenommen haben, weil auch die Kunden gesagt haben, hey, nee, fast nicht. Das gehört natürlich auch dazu.
Okay. Ich habe mir jetzt gerade mal hier so eine Pfanne aufgemacht. Und dann gibt es jetzt hier so diverse Möglichkeiten, wie ich die Pfanne verändern kann. Also ich kann die im Set kaufen, einzeln kaufen. Ja. Kombi-Set, es gibt ein sechsteiliges Pfannenset, okay,
ja,
krass.
Und dann kann ich immer noch. Ich könnte jetzt 20 Gründe sagen, was du bei so einer Pfanne beachten musst, sage ich mal, von der Bodenstärke, von den Materialien, von der Wand, vom Schüttrand, wie du den Griff gestaltest, dass der kalt bleibt, dass der geschweißt ist und dir irgendwann nicht abfällt. Also da kannst du so tief, also auch wenn die Produkte, sage ich mal, in Anführungszeichen irgendwie simpel aussehen, da kannst du so tief reinsteigern, dich, weil es dann schon noch viel auch, Unterschiede gibt in dem Bereich.
Ich habe jetzt mal eine aufgemacht, vielleicht können wir an dem Beispiel das mal durchgehen. Da habe ich jetzt, ich habe eine 28 cm Pfanne, beste Röstarmon, alle Herdarten, klebt nichts an, bla bla bla, ist ganz cool gemacht, gibt einen Haufen Wertung, 443, 70 Euro kostet die hier im VK. Wenn du jetzt wie läuft sowas ab, wenn du die jetzt bei eurem Lieferanten beauftragst, was musst du für eine Anzahl nehmen, damit es Spaß macht, auch von der Marge her? Also musst du da 10.000 Pfannen bestellen?
Da würde ich so sagen, pro Batch irgendwas so zwischen 3.000 und 5.000 wahrscheinlich für den Anfang. Das war jetzt auch kein Produkt, was wir von Anfang an gemacht haben, aber war dann eins, was wir auch wo wir halt auch nie gesehen haben. Und ich glaube, für die 70 Euro gibt es keine bessere, ich weiß nicht, ob du die unbeschichtete meinst, aber keine bessere unbeschichtete Pfanne am Markt wahrscheinlich.
Hier steht Pfanne 28 cm, ist die jetzt beschichtet. Der geprüfte Premium-Beschichtung ist ja, die ist mit Beschichtung.
Ja, genau.
Da gibt's, kann ich umschalten auf die unbeschichtete auch noch, glaube ich.
Ja, und dann gibt's halt auch bei diesen Beschichtungen am Markt gibt's so viele Unterschiede, die jetzt vielleicht dem Laien, wenn er da nicht voll drin ist, nicht bekannt sind. Aber da gibt's halt auch nochmal Qualitätsunterschiede, was Langlebigkeit angeht, Haftbeständigkeit und. Und auch da probieren wir halt die beste, bestmöglichste Lösung, sage ich mal, zu konzipieren. Am Ende ins Produkt.
Wenn du jetzt zwischen 3.000 und 5.000 einkaufst von den Pfannen, mit was für einem, also da kommen ja ganz viel noch drauf, aber was kostet sowas in der Produktion dann, wenn du das beauftragst? Grob?
Kann man so sagen, am Ende jetzt ohne genaue Zahlen zu nennen, aber ich würde sagen, bist du beim Drittel, beim Viertel und dann hast du ja, probiere ich auch immer den Leuten zu erklären, dass sie so viele Kosten, sage ich mal, die auch weggehen für Unternehmen im E-Commerce, sage ich mal, von 19% Mehrwertsteuer, 15% nimmt sich Amazon, 6, 7 Euro sind dein Versand, die du auf jeden Fall irgendwie zahlen musst. Du musst dein Marketing, deine Mitarbeitergehälter mit reinrechnen.
Container, Wann musst du in den Container packen? Die sind dann 4 Wochen auf dem Schiff wahrscheinlich, oder?
Ja, die sind dann erstmal unterwegs in der Produktion natürlich. Das natürlich auch. Und also dieses ganze Vorplanungs- und Forecasting- und Bestellthema ist natürlich, also diese Prozesse dahinter, das ist schon dann auch nochmal ein Thema für sich.
Wie viel, also jetzt habe ich ja alleine hier die Pfannen mal durchgeklickt, da gibt es ja noch ein paar verschiedene Varianten, da kann ich mir Deckel dazu bestellen. Wie viele verschiedene Produkte habt ihr denn am Lager liegen?
Aktuell haben wir 140, also SKUs bei uns in der Marke. Also gar nicht so viel, okay, aber auch gar nicht mehr so wenig.
Ja, hätte ich jetzt mehr gedacht. Ja, hätte ich jetzt fast mehr erwartet. Ja, allein schon, weil es so viele verschiedene Pfannen gibt, die ich ja dann auch kombinieren kann mit verschiedenen Varianten, Sets und so weiter.
Genau, wenn du das zusammennimmst, sind es deutlich über den 140, aber wenn du jetzt reines quasi Inventar dir anschaust, sind es 140, die du dann in unterschiedlichen Ausprägungen natürlich, ja, da sind wir wahrscheinlich bei über 300, sag ich mal, mit Varianten und allem, was wir dann anbieten.
Aha, verstehe, okay, ja, interessant. Was hast du noch gesagt, sind die 2 weiteren beliebten Kategorien Aufbewahrung?
Aufbewahrung und Kaffee.
Genau. Was genau beim Kaffee? Kaffeemaschine kann ich ja keine kaufen.
French Press, Kaffeemühle. Ja. Also bei uns, wir legen alles, was auch quasi so dieses Manuelle angeht, handgemacht, genau für unterwegs. Die war letztens in Essen und Trinken auch, unsere Kaffeemühle. Also die fanden die auch.
Hab sie gerade geöffnet. Okay. Die manuelle Kaffeemühle.
Genau, ja.
Ist das, oder? Wahrscheinlich.
Okay. Schon sehr, sehr ist im Bereich drin.
Ja, ist es auch was so der typische Camperfreund dann kauft? Also kaufen die bei euch auch ein?
Ja, das auch. Oder fürs Büro oder auch für daheim. Ja, wenn die einfach frisch gemahlen am Morgen und du jetzt nicht die elektrische Kaffeemühle möchtest oder den Vollautomat oder die Siebträgermaschine für 900, 700 oder auch ein paar mehr 1000 Euro. Da gibt es ja keine Grenzen mehr mittlerweile.
Hatte ich neulich im Podcast, ja, die Maro Siebträgermaschine, ich habe 4.900.
Ja, gibt schon geilen Scheiß.
Ja. Ich fand es sehr interessant, aber ist jetzt nichts, was ich mir jetzt gerade kaufen würde. Aber ja, ist auf meiner Liste auch gibt auf jeden Fall einen Markt dafür.
Ja, für alles.
Okay, ja, das gibt's immer. Okay, und jetzt sehe ich hier noch, was mich oben anlacht, ist Sparsets. Das ist immer auch so meine Frage, wenn ich jetzt so eine Brand im Podcast habe, die verkaufen Gewürze oder machen irgendwelche anderen Sachen, dann schiele ich immer da drauf, um die Marke so kennenzulernen, mal so ein bisschen. Das ist aber wahrscheinlich bei euch jetzt nicht so typisch. Ich komme schon sehr konkret mit dem, ich brauche eine Pfanne oder ich brauche eine Mühle. Lande ich dann bei euch über Amazon oder andere Kanäle? Und wenn ihr Glück habt, klicke ich mir noch ein bisschen was dazu.
Ja, so ist die Idee schon aus dem konkreten Need raus. Also du kaufst ja jetzt nicht mal eine Pfanne zum Spaß oder so oder vielleicht als Geschenk auch, was auch immer sehr schön ist. Genau, aber so die klassischen Schnupperangebote, wie man das vielleicht von anderen Marken kennt, so also diese Welcome-Offers, wirst du bei jetzt uns, haben wir die aktuell nicht.
Ja, aber es gibt ja schon so Pfannen und Topfsets und solche Sachen, Edelstahlschüsseln, okay. Ja, das kennt man auch von anderen Marken, okay. Und wie ist jetzt, ich habe hier oben stehen, die 1,1 Millionen Menschen vertrauen unseren Produkten. Und 100 Tage kann ich testen. Da kann ich nach 99 Tagen meine Pfanne zurückschicken, wenn ich dann doch nicht zufrieden bin. Das macht er.
Genau. Und dann kriegst du dein Geld wieder zurück. Ja, genau. Aber ich glaube, wenn ich die hast, dann willst du die auch behalten.
Ja, klar.
Da lege ich meine Hand für ins Feuer.
Ja. Aber wenn du so ein Versprechen abgibst mit hier 100 Tage Rückgabe, machen das viele?
In unserem Bereich jetzt? Oder meinst du, kriegen viele zu oder nutzen das?
Nee, ob viele was retournieren bei euch? Also ist das, hast du ja bei Klamotten ist ja die Retourenquote klassisch so 50-60% oder höher, weil man sich 3 verschiedene Teile bestellt. Wahrscheinlich werde ich mir nicht 3 Pfannen bestellen und ausprobieren und dann 2 zurücksenden.
Aber wir wollen ich denke mir halt auch immer so, was ist denn die Convenience, die ich möchte? Und für mich wäre genau das. Und wir möchten es auch einfach den Leuten einfach machen. Sprich, wenn du dir unsicher bist, ja, dann kannst du es testen. Und wenn es nicht passt, dann schick es gerne zurück. Ich meine, wir sind ja auch überzeugt von unseren Produkten, die wir anbieten. Deshalb machen wir das ja auch. Genau.
Mhm.
Ja. Aber die genauen Zahlen kann ich dir jetzt gar nicht sagen, wie oft genau dieser Claim dann genutzt wird.
Ja. Und ich habe gesehen, ihr habt auch ein Loyalty-Programm. Kannst du mal ein bisschen erzählen, funktioniert das gut gerade bei euch dann, um eben ja, Brand Ambassadors zu generieren, die häufig dann Ware bei euch bestellen? Und wie genau funktioniert euer Loyalty-Programm?
Ja, genau. Im Prinzip geht es genau darum, also Kunden quasi für ihre Treue zu belohnen. Und sprich, du baust dir da dein Guthaben auf über die Käufe. Und wir wollen natürlich strategisch auch unser Sortiment weiter ausbauen, sprich den Leuten auch mehr Silbertal-Produkte anbieten. Und all die, die sagen, hey, da hatte ich eine coole Experience, das gefällt mir, da möchte ich dabei bleiben, auch ein Incentive geben, uns da weiter zu folgen.
Interessanterweise heißt es ja nicht Loyalty-Programm oder Bonus-Programm, sondern es heißt Genuss-Community. Das finde ich jetzt interessant.
Für die Leute, die sich so wie wir für Essen, Trinken und Genuss interessieren.
Ja. Und da nehme ich automatisch teil, wenn ich das erste Produkt bestelle, muss ich mich da separat anmelden. Ich sehe hier da ab 0 Euro begrüßen wir dich in der.
Genau, du nimmst automatisch teil, musst dann aber natürlich nochmal das Ganze DSVGO-konform aktivieren.
Bestätigen, ja.
Genau. Aber du wärst theoretisch ab sofort dabei, Andreas, wenn du heute Teil der Genuss-Community werden möchtest.
Dann kriege ich noch Cashback sozusagen. Das kann ich dann für meine nächste, also hier steht 10% Cashback.
Genau,
einlösen. Okay. Ah, interessant. Und dann hast du den Genussbotschafter, ist die höchste Stufe ab 165 Euro. Und dann kriegst du noch Geschenke, Gewinnspiele.
Also da kann ich dir noch nicht ganz so viele Insights erzählen, weil ich das selber auch noch nicht so tief jetzt drin bin.
Ich finde es interessant. Also ich lese mal die Hörerinnen, die sind ja jetzt nicht wahrscheinlich nicht am Bildschirm, aber kriegst 5 Euro zu deinem Geburtstag, das kennt man ja so. 2 Euro für eine Produktbewertung, 4 Euro für eine Produktbewertung mit Bild oder Video und 10 Euro für eine Weiterempfehlung. Weiterempfehlung verstehe ich, dass das Leute machen. Machen für 2 Euro die Leute eine Produktbewertung?
Wir haben schon einen Anstieg gesehen dafür und für uns ist es natürlich gerade auch in so einem großen Markt als kleine Marke ist es halt super wichtig, dass die Leute, die happy sind mit dem, was wir machen, dass wir das Feedback bekommen. Ja, deshalb. Das funktioniert auch. Ja.
Und ich weiß ja selber,
wie nervig es ist, Bewertungen zu schreiben. Auf der anderen Seite weiß ich auch, wie wichtig es natürlich für kleine Marken ist, diese zu bekommen. Und da wollen wir natürlich die Zeit, die da Leute auch reinstecken, dann auch wertschätzen.
Und die Weiterempfehlung, funktioniert das? Also, dass du 10 Euro ist ja auch schon eine Menge. Wenn ich jetzt, da muss wahrscheinlich jemand erfolgreich bestellen und dann kriege ich was dafür. Kriege ich die 10 Euro, wenn jemand was bestellt, nicht nur, wenn ich den, was weiß ich, zur Anmeldung überrede, oder? Und dann, aber funktioniert das?
Das kann ich dir jetzt gar nicht so sagen, aber für uns ist natürlich das Höchste oder ich glaube für jede Marke, wenn am Ende jemand sagt, hey, cooles Produkt, das hat mir gefallen. Ja. Ich glaube, das ist so die höchste Auszeichnung.
Ja.
Ja, nicht nur als Marke, ich glaube generell, die man haben kann. Wenn jemand dann gut wissen sagt, hey, würde ich jetzt meiner besten Freundin oder meinem besten Freund auch weiterempfehlen. Oder den Tipp gebe ich dir
Cool.
weiter.
Ja, ich finde, es ist immer auch cool, wenn man dafür incentiviert wird. Deswegen hat mich das jetzt interessiert. Das habe ich jetzt schon bei ein paar. Ich hatte hier neulich den Patrick von Appointment. Das ist so eine Physiotherapeuten, eine SaaS-Software. Ne? Und der hat 70% der Neukunden kommen über Weiterempfehlung. Das ist halt schon mega, mega interessant. Ne? Also
ja, das war, glaube ich, auch SaaS damals auch. Von Dropbox, die haben das ja, glaube ich, so im Growth-Marketing damals.
Ja, klar. Ja. Dropbox, PayPal, hat alles so angefangen. Ja. Okay. Wie, kurzer Schwenk zum Technologie-Stack. Wie sieht der bei euch aus? Habt ihr ganz normal klassisch Shopify, das dann bei Amazon, eBay und so weiter angebunden? Oder habt ihr was anderes am Start?
Nö, ERP-System bei uns mit JTL. Ansonsten genau Shopify. Ich glaube, relativ klassisch da auch aufgestellt, was die Systeme angeht. Nichts zu kompliziertes. Ja, weil wie gesagt, kleines Team.
Muss funktionieren,
Muss funktionieren und der Fokus muss hoch sein, ja.
Ja. Und verkauft ihr heute noch bei eBay dann? Also geht es so marktplatzmäßig zu Amazon und aber auch zu eBay und zu anderen Marktplätzen? Kaufland gibt es ja jetzt auch. Gibt es noch andere?
Ja, ich glaube, Otto ist ein spannender Marktplatz für viele. Und genau, eBay sehen wir schon ein bisschen mehr den Shift, wo vielleicht unsere Kategorie sich jetzt nicht unbedingt die ist, die ich auf eBay suchen würde. Also eBay ist für mich immer noch so ein bisschen Autoersatzteile in dem Bereich, DIY, genau.
Gebrauchte Pfannen wird man wahrscheinlich nicht kaufen.
Nee, sehe ich jetzt auch nicht so auf eBay, deshalb ist es da.
Ja.
eher ein kleinerer Anteil.
Okay. Marketing hast du schon ein bisschen erzählt. Ihr habt viel, seid viel gewachsen. Eine interessante Frage, die die Hörer und Hörerinnen interessiert, ist immer, wie habt ihr die ersten 100 Kunden gewonnen? Kannst du dich ein bisschen zurückerinnern? War das tatsächlich dann über Paid Ads auf Google oder einfach auf eBay die Artikel reingestellt und es hat damals funktioniert?
Nö, einfach auf eBay die Artikel reingestellt. Zum guten Preis, Artikel, die auch nachgefragt und gesucht wurden. Ja, ich glaube, mit einer sehr guten dann auch Produktdarstellung. Und so ähnlich waren dann auch die ersten Verkäufe auf Amazon.
Ja.
Aber da war das natürlich damals auch ein, ja, war der Wettbewerb ein ganz anderer, ja, ja. Auf den Plattformen.
Musst du auf Amazon heute paid gehen, damit du überhaupt mit Pfanne gefunden wirst? Also das ist ja, wenn man sich das anschaut, bei Google ist das ja mittlerweile echt so. Teilweise hast du above the fold, also in deinem Sichtfenster, kein organisches Suchergebnis mehr. Es ist alles Produktsuche, dann rechts bezahlte Suche, dann 5 paid Ads und dann kommt irgendwann das erste organische Ergebnis. Ist es auf Amazon heute auch so, wenn ich nach Pfannen suche, dass ich erstmal 10 also, gesponserte habe?
Du kannst ja mal auf Amazon gehen und dir anschauen, wie viel davon die gesponsert oder dieses kleine Sponsor.
Mach jetzt mal haben. Live.
Ja. Ja, kannst du gerne live machen.
Also ich suche jetzt mal nach Pfanne und du schätzt, wie viele sind paid und na, okay.
Wie viele Ergebnisse haben wir da? 20 wahrscheinlich so above the fold.
Ich habe jetzt hier ein bisschen rausgezoomt. Bei Amazon habe ich jetzt hier die ersten 10 Artikel und da habe ich erstmal den Amazon-Tipp. Und
sind wahrscheinlich 6 oder 7 davon, 6 sind paid. Und 4 sind noch organisch maximal.
Aber wurde es früher nicht direkt angezeigt, gesponsert? Ja. Das, zumindest jetzt gerade sehe ich das nicht. Also, warte mal kurz, ich muss vielleicht muss ich meinen Adblocker noch ausmachen und nochmal suchen. Moment. Ja, jetzt sieht es ein bisschen anders aus, okay? Ah, okay, du hast oben sogar so eine, ja, da hat ein Wettbewerber von euch so einen, mit so einem Banner 3 Artikel. Genau, da steht dann ja. Gesponsert das dabei. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Gesponserte, da ist dann auch Amazon Basics drin, weil da reden wir auch gleich noch drüber, das würde mich dann auch interessieren. Dann kommen ein Amazon-Tipp, ist ein Amazons-Tipp, ist das auch ein Paid?
Nee, das ist organisch. Das ist quasi für dein
organisch.
Das okay. Recommended-Produkt von Amazon.
Und dann gibt es 2x Bestseller, das ist hier ein bekannter Fernsehkoch aus England. Und dann geht's weiter mit diversen Produkten. Also es ist, glaube ich, schon schwer, da zu landen. Dann kommt, ach Gott, vom Kunden häufig angesehen, das ist dann auch wieder gesponsert. Das heißt, also zurück zu meiner Frage. Und dann kommt wieder so ein Banner, okay. Musst du paid gehen, dass du da rankommst?
Mittlerweile ja, absolut.
Und kannst du auch so, das ist ja alles, okay, kannst du da so eine Art Amazon-SEO machen?
Ja, also die Entwicklung bei Amazon kann man eigentlich ganz gut mit Google vergleichen. Thema, was SEO, was SEA angeht und wo Amazon auch immer wieder neue Möglichkeiten entwickelt. Ich glaube, Deutschland ist immer ein bisschen spät dran, aber vor allem in Amerika, da kommen natürlich die neuesten Sachen immer als erstes raus, was da die Formate angeht. Gerade ist zum Beispiel auch ein Shift von Videoeinbindung auf Amazon, ist auch was sich in den letzten Jahren super stark entwickelt im Vergleich zu früher.
Ja, also da hast du auf jeden Fall alleine bei Pfannen gibt es ja auch ordentlich große Marken, die da schalten offensichtlich.
Ja.
Das ist ja gar nicht, das ist ja schon ein richtiges Haifischbecken.
Ja, ist nicht einfach.
Ja, okay. Und du hast kurz Video angesprochen, was ich hatte neulich mit einem Freund diskutiert, ob die nicht mal, oder eine von den wenigsten Werbungen, die ich aktuell unterbrechen kann, ist Werbung bei Prime Video, ne? Ich gehöre noch zu denen, die haben einen normalen Prime-Account und kaufe mir nicht die werbefreie Variante. Weil ich es auch ganz interessant finde, es zu beobachten. Und dann hast du hier 2x Werbung vor einer Serie oder vor einem Film. Also du kannst es nicht unterbrechen. Das ist ja schon auch interessant. Habt ihr das mal schon euch angeschaut? Ist das teuer?
Angeschaut haben wir es uns. Ist gar nicht mehr so teuer. Und ich glaube, da ist auch noch ein Riesenhebel für ganz viele Marken im Marketing, gerade was dieses Paid-Video angeht. Also wenn du jetzt so Roku TV, gerade in Amerika, wo die auch wirklich dediziert, dann relativ einfach auch Fernseh, sag ich mal, oder TV-Ads, die über diese Plattform schalten kannst. Das wird ein Riesenthema. Wir haben jetzt aber selber noch keine TV-Ad in dem Ausmaß oder laufen die bei uns? Genau.
Das ist
ein großer Teil von unserem Marketing-Mix, ja.
Steht auf deiner Liste für 26 sozusagen.
Da steht viel drauf, ja. Da steht ganz viel drauf, ja. Unter anderem.
Okay, Ja, du hast, was sind sonst eure Marketingkanäle? Du hast jetzt gesagt, ihr fangt jetzt ein bisschen oder habt jetzt erst angefangen so richtig mit Social Media. Ich habe gesehen, da gibt es neben Facebook auch Instagram. TikTok habe ich jetzt zumindest im Footer nicht gefunden. Wie geht er da vor und macht er das alles selber oder arbeitet er mit Partnern für den Content?
Da arbeiten wir auf den anderen Plattformen auch zum größten Teil mit Partnern. Genau, TikTok sind wir jetzt noch gar nicht zum Beispiel. Hat aber auch hier jetzt in Shanghai mit einem von TikTok gesprochen, der auch gemeint hat, dass der deutsche TikTok-Shop quasi doch etwas unterschätzt wird in vielen Bereichen. Und wir will es auf jeden Fall was wir uns nochmal anschauen werden. Genau, aber das große Thema ist für uns ja Social jetzt in der Priorisierung, da weiter voranzukommen.
Was ist da so eure Strategie, mit Influencern zusammenzuarbeiten? Gibt es ja viele, die jetzt was mit Kochen auf Instagram machen und auf TikTok wahrscheinlich. Kannst du da
ein bisschen in die Richtung wollen wir mal schauen. Und gleichzeitig musst du halt bei Amazon und bei Google auch wieder halt jeden Tag auch top of the game sein. Ne? Das ist natürlich auch wichtig, dass du die Sachen halt nicht vernachlässigst. Und super spannend finde ich dann noch, wie sich die ganze Suche jetzt mit KI auch verändern wird, also mit ChatGPT. Da wird wahrscheinlich nochmal dieses KI-Ready, auch gerade für kleine Marken, das ist nochmal was uns schon auch umtreibt, wie sich das verändert.
Ja.
Also nicht jetzt technologisch, sondern wie sich halt das Konsumverhalten auf lange Sicht einfach ändert, weil die Leute nicht mehr irgendwelche Suchbegriffe eingeben, sondern halt ihre KI-Resultate bekommen oder über Spracheingabe oder über ChatGPT du schon die 3 Pfannen empfohlen bekommst, die du vielleicht kaufen solltest.
Ja.
Was natürlich nochmal viel
Da musst ändert. Du quasi Geo machen und in den Pfannenvergleich ein ChatGPT reinkommen, sozusagen.
In die Richtung geht es wahrscheinlich, ja. Ja. Also da wird sich... Und da ist die Entwicklung schon rasant, muss man sagen, was da passiert.
Aber ist es nicht gerade deswegen wichtig? Also ich habe auch schon so mir mal angeschaut, was sind so jetzt nach, du wirst wahrscheinlich jetzt, was wird es für eine Folgennummer werden? Ich glaube 145, 46, irgendwie sowas. Von den Top 10 Geschichten, die Bootstrapping-Firmen erfolgreich machen, ist Thema Community. Jetzt habt ihr ja eure Community, wie bespielst du die denn? Kannst du nicht da viel, viel mehr machen und ist es nicht was, wo man sich viel einfacher differenzieren kann, wie in einer ChatGPT-Suche? Also, was weiß ich, du machst in Stuttgart ein Koch-Event, du machst eine hast irgendwelche Menschen, die, man nennt es Direktvertrieb, ja, machen, also sie gehen mit den Produkten nach Hause und kochen dann mit denen und zeigen und führen die vor. Könntest du nicht einfacher sowas in die Richtung machen? Habt ihr sowas im Kopf? Ist zumindest ein Game, wo du, glaube ich, eher gewinnen kannst wie in Geo und SEO und sich immer weiter bei Paid Ads zu überbieten.
Ja, bin ich auch voll bei dir. Ich bin halt der Meinung, du brauchst wahrscheinlich beides. Also zum beides. Einen brauchst du diese Community, die bei uns, glaube ich, schon mit der Marke auch eine gewisse Größe erreicht hat. Auf der anderen musst du immer wieder auch die Fähigkeit haben, neue Leute für deine Marke begeistern zu können, auf die eine Art oder Weise.
Mhm. Also hast es bis jetzt meine Frage, es gibt keine Partys.
So, nein, es gibt noch keine Silbertal-Partys in Stuttgart.
Ja. Silbertal-Party in Stuttgart.
Die gibt es noch nicht. Also wir natürlich mit denen auch über Instagram, Newsletter, die klassischen Sachen, die man kennt, im Austausch. Aber der strategische Gedanke, was du natürlich sagst, der ist auch bei uns absolut.
Also immer so ein ich überlege mir halt, wie kannst du da Leute eng an dich binden? Und das ist so, Community ist immer einfach gesagt, aber was macht das aus bei solchen Produkten wie bei euch? Ne? Wenn man sich austauscht, wenn man Rezepte tauscht, ich weiß nicht was, wenn man zeigt, wie man eure Produkte live benutzt. So, gibt es eigentlich Rezepte auch? Habt ihr da irgendwie?
Ja, haben wir auch gemacht, aber gibt es halt auch schon
unzählige Portale.
Portale. Also wenn du an Chefkoch denkst, an Ding denkst.
Ja, klar.
Unzählig viele große Influencer, die natürlich mit Rezeptideen und da war so unser Gedanke, hey, wir wollen jetzt nicht irgendwie der 300. Account sein, der dir jetzt ein Rezept vorschlägt. So,
ja.
Wir sehen uns da ein bisschen anders.
Ja, verstehe. Ja. Wie haben wir noch gar nicht kurz drüber gesprochen? Du hast gesagt, ihr habt am Anfang von der Garage verschickt. Jetzt, heute habt ihr einen Fulfillment-Partner. Macht das nicht mehr selber. Wie habt ihr den ausgesucht? Wie funktioniert das genau? Ihr habt ein Lager, da kriegt er dann mit, wenn der Bestand niedrig wird und dann bestellt er nach, ist es so einfach?
Genau, alles, nee. Also ganz so, also es ist schon einfach dann, aber ganz so einfach im Hintergrund ist es nicht. Also es ist ganz klassisch über ein ERP-System angebunden, wie halt, wenn du ein eigenes Lager machen würdest, einen dedizierten Dienstleister, der halt auf Logistik spezialisiert ist, ja, den wir sehr gut kennen, wo die Produkte sind, schnell versendet werden. Und das ist halt dann auch immer so ein Thema als kleine Marke. Ja, du willst ja jetzt nicht unbedingt die eigene Logistik noch aufladen und die ganzen Investitionskosten im Wachstum da auch noch mittragen zu müssen. Und so eine Auswahl ist halt immer aus irgendwie Standort, Qualitätskriterien, Versandkriterien, Preis, ehrlich gesagt.
Und wenn du jetzt einen Container bestellst, dann kommt er in Rotterdam an wahrscheinlich und wird dann mit dem LKW zu eurem Lager gebracht. Die räumen den aus.
Die Qualitätssicherung,
machen
die Ware wird eingebucht. Alles so, wie es natürlich mit dem eigenen Lager, wie du es auch machen würdest. Genau.
Und bezahlst du da dann auch so eine gewisse Grundgebühr für diese Leistung oder ist es wirklich pro Artikel, kostet es so und so?
Du hast eine Lagergebühr im Monat, du hast eine Versandgebühr, du hast deine Pickgebühren. Im Prinzip kann man sich vorstellen, wie am Ende halt bei DHL, wenn du eine Sendung oder einen Brief aufgibst, sagen halt auch, Porto kostet so viel. Und wenn du jetzt irgendwie bei DHL deine Postbox noch mieten möchtest, dann zahlst du da halt im Monat XY Euro für. Mhm.
Genau. Okay. Und zu Bestellungen zu Amazon gehen auch aus dem Lager raus. Ihr habt bei Amazon kein FBA, heißt es, glaube ich, ne? Wenn du bei Amazon selber einlagerst.
Doch, haben wir auch, weil natürlich Amazon auch, sag ich mal, ein gewisses Interesse hast, dass du auch die Produkte bei Amazon vorrätig hast und wir auch im europäischen Ausland über Amazon verkaufen und da diese Vorrätigkeit ja Grund ist. Und Amazon
da muss
auch über das eigene Fulfillment immer noch sehr attraktive Versandkonditionen hat.
Okay, und da wählst du die Top 20 Produkte aus und die gibst du dann per FBA rein oder wie wählst du das aus, welche da reinkommen?
Ja, unterschiedliche Kriterien. Ich glaube, da hat jede Firma so seine eigenen Kriterien. Für uns ist immer so ein bisschen natürlich ein Preisthema, also was den Versandpreis angeht, quasi eigener Versand zu Amazon und dann natürlich Nachfrage gesteuert. Wie oft wird das Produkt theoretisch gekauft oder was wollen wir davon verkaufen?
Ah ja. Ja. Und du hast das Ausland erwähnt, habe ich noch gar nicht gefragt. In welchem, ich dachte jetzt so, ihr fokussiert euch auf den Dachmarkt, aber es geht noch weiter dann über Amazon.
Genau, Dachmarkt ist schon der Fokus, aber über Amazon auch in Frankreich, Spanien, UK, die Märkte, die dann auch Amazon relativ unproblematisch über das eigene System angeboten hat.
Und überall mit der Markenbezeichnung Silbertal. Also es gibt kein Silbertal in Frankreich oder
immer Silbertal,
Silbero. Ja. Okay, okay. Ja.
Ja. Immer Silbertal. Ja.
Immer Silbertal. Ja. Gut, das muss ja auch funktionieren. Das ist ja genau der Kern der Marke, wenn dann passt, ja. Mhm. Wo wir noch gar nicht auch drüber gesprochen haben, die eigentliche Firma, die heißt ja anders hinter Silbertal. Die heißt Premano GmbH und Co. KG, sitzt in Stuttgart. GmbH und Co. KG sehe ich jetzt selten bei Startups oder bei Firmen eurer Größe. Wie kam es dazu, dass ihr eine GmbH, habt ihr das von Anfang an so gemacht gehabt oder als ihr auch in der Garage schon wart, hey, wir machen eine GmbH und Co. KG? Nee,
ich glaube, wir waren eine der wenigen Leute, die nach dem Studium einfach eine Firma gegründet haben und gar nicht so die konkrete Idee hatten, was sie machen. Und das war das war so ein bisschen der Hintergrund und dann auch einen Steuerberater hatten, der vielleicht noch nicht ganz über die Vor- und Nachteile aufgeklärt hat. Wobei die GmbH und Co. KG auf dieser persönlichen Besteuerungsebene auch ihre Vorteile hat. Aber ich glaube, Steuerrecht würde jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber ich glaube, wenn ich nochmal gründen würde, wäre es eine GmbH von Anfang an. Das kann ich dir.
Aber ihr wart am Anfang eine GbR, ganz klassisch, und seid dann irgendwann zu GmbH und Co. KG gegangen?
Nee, gleich.
Oder habt ihr von Anfang an so losgelegt?
Gleich als GmbH
und Co. KG
losgelegt.
Okay. Und ihr seid aktuell zwei Geschäftsführer, glaube ich?
Genau, zwei Geschäftsführer drei Gründer.
Drei. Wie kam es dazu, dass ihr dann nicht drei Geschäftsführer seid? Wollte einer das nicht machen?
Nee, wir haben halt gesagt, wir brauchen, sag ich mal, ein. Und falls der eine ausfällt, brauchen wir auf jeden Fall einen Ersatz dafür. Und mein Geschäftspartner, der sitzt ja hier in Shanghai vor Ort oder lebt seit 13 Jahren hier in Shanghai vor Ort. Den brauchst du dann nicht in Deutschland als Geschäftsführer noch anstellig machen.
Ja, gut. Genau. Da muss er noch für eine Unterschrift drüber fliegen, das macht keinen Sinn.
Ja, aber ich glaube, viele Unternehmen tragen vielleicht das Risiko, da keinen, also würde ich sagen, nur einen bestellten Geschäftsführer, sollte mal irgendwas passieren. Genau, es war einfach so.
Ja.
Ja, aus dem Grund.
Und wie teilt ihr euch die Themen auf?
Die Themen, würde ich sagen, sind bei uns so ein bisschen, einfach aus der Historie entstanden und den persönlichen Präferenzen und Stärken. Also du hast bei uns so ein Produkt und Design aufgeteilt. Ich mache viel jetzt, was People, Culture, Strategie, Business Development angeht, Marketing. Der andere Kollege bei uns und hier mein geschäftsführender Partner macht dann Finanzen und das ganze Thema Prozess, Operations. Ja, so. Damit halt alles irgendwie läuft.
Ja, ja. Wie oft seht ihr euch dann? Also wie oft bist du jetzt in Shanghai und wie lange? Du bist ja jetzt wahrscheinlich eine Woche da, sonst lohnt es sich ja auch nicht mit der Zeitverschiebung und allem.
Drei Wochen, genau.
Drei Wochen.
Aber da sind wir ja dann zusammen vor Ort quasi. Und es ist gerade, wir machen hier so Jahresplanung, strategische Prioritäten, Herstellerbesuche, genau. Also all dieses auch persönlich, was einfach super wichtig ist.
Im das macht man jetzt noch im Oktober. So, das Weihnachtsgeschäft geht doch jetzt los. Oder haut das bei euch nicht so rein, weil es nicht so saisonal ist?
Doch, das muss natürlich auch gut vorbereitet sein. Und das machst du natürlich auch. Aber klar, auf der anderen Seite musst du auch wieder schauen, was machst du dann als nächstes. Weil Weihnachten ist dann auch wieder rum.
Ja, genau. Gut, das geht jetzt schnell, ja.
Genau.
Gut, ich glaube, das Hauptgeschäft werdet ihr im November haben und dann ist ja, das November, Anfang Dezember vielleicht noch.
Ja. Genau, Q4 ist, ich glaube, für ganz viele Marken natürlich im E-Commerce das absolut wichtigste Quartal.
Okay, das ist euer Offsite. Einmal im Jahr trefft ihr euch drei Wochen in Shanghai sozusagen.
Ich würde nicht sagen, es ist ein Offsite, es ist schon viel Arbeit und im Offsite machst du dann halt auch die Planungssachen hier.
Okay. Ja,
genau.
Du hast initial ein bisschen erzählt, dass ihr euch anfangs auch mal für Investoren interessiert habt. War das nochmal Thema? Kam mal jemand auf euch zu? Gerade bei Amazon gab es ja auch eine Weile, jetzt ist es glaube ich nicht mehr so in, aber gab es diese Aggregatoren, die Amazon-Marken zusammengekauft haben, unter einer Marke dann noch größer versucht haben zu bauen. Kam da mal jemand auf euch zu und wollte das machen? Wie seid ihr da aktuell? Ja, wie positioniert ihr euch, wenn sich jemand meldet?
Ja, wir hatten schon, sag ich mal, die Angebote, die du da bekommst in dem Bereich. Für uns war das jetzt nie irgendwie eine Alternative, weil ich das nie so gesehen habe. Du hast ja dann auch im Markt relativ schnell gesehen, die Marken, gerade so kleinere Marken, die übernommen wurde, wo halt irgendwie ein, zwei Leute am Tag 16 Stunden Arbeit reingesteckt haben, die dann auch nicht mehr so funktioniert haben, wo dann quasi das Ganze gebündelt oder auch aufgekauft wurde. Und es war auch zu der Niedrigzinsphase, ja, natürlich ein anderes Thema als jetzt. Aber prinzipiell wir, sag ich mal, wir sind an was interessiert. Ja, wir wollen langfristig eine Marke und einfach ein tolles Unternehmen aufbauen. Ja, bin jetzt nicht für das schnelle Geld. Mache ich nicht das, was ich mache.
Und also es gab dann konkret Anfragen und ihr habt sie dann abgelehnt oder ist es mittlerweile genau. Gerade?
Also, da gab es mal interessantere oder weniger interessante Anfragen, aber es war nie relevant jetzt irgendwie für uns.
Okay. Ja, du hast ein bisschen auch erzählt gehabt, dass während Corona oder in der Hochphase seid ihr ein bisschen größer gewachsen. Wie gehst du damit um? Also wie viel Personen habt ihr da mehr gehabt wie heute? Waren das dann 30 und jetzt habt ihr dann euch wieder halbiert oder?
Also was positiv ist, wir sind jedes Jahr bis jetzt gewachsen. Nur was damals war, wir haben quasi ein bisschen dieses Wachstum, glaube ich, überschätzt und dann auch, sage ich mal, zu viele Leute im Team gehabt. Und dann kam natürlich auch noch mit dem Ukraine-Krieg, mit der Inflation, da ging es ja auch im Konsum massiv runter. Und da gab es so einen richtigen Knick drin, wo wir uns einfach auch ein bisschen überschätzt haben. Wir waren, glaube ich, so in den Hochzeiten waren wir 20 Leute.
Okay.
Genau, ja. Das ist dann natürlich.
Wie gehst du damit um? Also seid ihr dann zu dritt, habt ihr die Köpfe zusammengesteckt und dann entschieden, wo müssen wir ein bisschen was sparen? Und habt ihr auch so das Problem, wie die Fahrradhändler heute haben, dass ihr viel zu viel am Lager liegen habt?
Das haben wir aktuell nicht, aber ich glaube, das kennt jeder Unternehmer oder jedes Unternehmen, ist natürlich immer scheiße, solche Phasen. Also zum einen auf der ersten Linie, weil du das Gefühl hast, dass du die Leute enttäuscht hast, dass du halt irgendwie den Fehler gemacht hast, hättest du besser planen sollen, hättest irgendwas besser kommen sehen und du probierst halt dann auf die beste Art und Weise Transparenz und die Situation zu kommunizieren, zu erklären, wo man halt gerade ist, wo man steht, ja, und wie man jetzt gemeinsam da weitergehen kann. Ja. Aber war auch, also wenn du so Infliction Points, war eine ziemlich, ziemlich harte Phase für mich auch. Also auch auf so persönlicher Ebene.
Ja, das ist natürlich. Kann ich mir vorstellen.
Ja. Leute enttäuscht und im Stich gelassen zu haben. Ja. Das ist schon kein schönes Gefühl.
Gab es ansonsten irgendwelche Phasen, jetzt auch am Anfang, oder interessiert mich immer so ein bisschen jetzt, weil es gibt ja auch viele Gründer und Gründerinnen unter den Hörern, die vielleicht noch weiter vorne stehen und vielleicht gerade irgendwie in einem Tal unterwegs sind und irgendwie mit einer frustrierenden Situation umzugehen haben. Gab es die bei euch auch? Und kannst du da vielleicht eine mal rauspicken und beschreiben, wie ihr mit umgegangen seid?
Gab es mehrere, würde ich sagen. Also es ist schon, glaube ich, gerade am Anfang geht's. Es gibt dann so eine Phase, wir kennen vielleicht auch viele, wo man das Gefühl hat, es läuft, aber es läuft auch nicht so richtig. Die ist so super schwer. Also so du hast irgendwie Umsätze, aber irgendwie es kommt noch nicht genug bei rum. Oder irgendwie hast du das Gefühl, ich mache was falsch oder irgendwie fehlt noch was. Und ich glaube, wo man am Anfang auch zu neigt, ist einfach auch Dinge viel zu komplex zu machen. Also sich viel zu sehr zu verkopfen und irgendwie, das hatten wir am Anfang auch, wir hatten dann ganz viele unterschiedliche Produkte und ganz viele auch Sachen, die vielleicht nicht funktioniert haben, und du wolltest die Dinge parallel irgendwie laufen lassen und hast gesagt, okay, was ist eigentlich das jetzt, was funktioniert, und die Sachen, die nicht funktioniert, die streichen wir jetzt mal weg und wir fokussieren uns jetzt mal auf das, was läuft, produktseitig zum Beispiel. Haben wir da auch mal einen ganz harten Cut gemacht und halt einfach auch viel, viel rausgenommen. Das heißt so dieses, wo du halt aber viel Arbeit reingesteckt hast in den letzten Jahren und das Gefühl hast, so ja, wenn wir jetzt nochmal irgendwas machen, dann wird's ja laufen, so. Aber du hast schon 5 Dinge gemacht, das läuft immer noch nicht. Da einfach dann zu sagen, irgendwann so, okay, dann trenne dich auch davon.
So ein Portfolio bereinigt. Da habt ihr deutlich mehr SKUs mal gehabt und habt da welche davon rausgeschmissen, die nicht so häufig gedreht haben?
Genau, machen wir durchgehend. Also immer wieder zu schauen, was funktioniert, was kommt beim Kunden an, was wollen die Leute wirklich, was hat auch einen positiven Strahleffekt für die Marke und was ist vielleicht was nicht so gut funktioniert, was sich eher zurückzieht und was nicht läuft. Ja, sind wir relativ oft auch an diesem Austausch.
Und habt ihr irgendwelche Mentoren jetzt, was weiß ich, regional in Stuttgart oder andere E-Commerce? Gibt es da irgendwelche, die euch beraten, Coaches? Oder macht ihr das immer alles unter euch drei aus?
Nee, also das war auch was, eins von meinen größten Learnings ist, dass man das Gefühl hat, man muss alles halt wissen am Anfang, was halt null der Fall ist. Und es gibt immer jemanden, der schon mal das Problem gelöst hat. Und ja, von irgendwelchen Unternehmernetzwerken, wo wir drin sind. Die Senioren der Wirtschaft haben uns sehr geholfen. Also es ist ein tolles Konzept, gerade auch für kleine Firmen. Sind halt eher.
Was ist das genau? Kenne ich nicht. Ja.
Sind ältere Unternehmer oder auch ältere, sage ich mal, Leute aus der Wirtschaft, die jetzt im Ruhestand sind und ehrenamtlich halt junge Firmen auch beraten. Also du brauchst jetzt nicht die OMR-Marketing-Beratung vorstellen, aber generell mal unternehmerische Gedanken und Ideen zu tauschen, hat uns damals zum Beispiel sehr geholfen. Weil die haben ja angefangen, keine Ahnung gehabt in vielen Bereichen.
Und ist da, das regional in Stuttgart? Also, oder wie funktioniert das?
Gibt es eine Webseite, schreibst du hin?
Okay.
Genau, gibt es deutschlandweit, gibt es aber auch regionale Verbunde. War aber auch aus der Not raus. Ne? Ich hatte jetzt keine irgendwie 10.000 Euro für den Top-Ass Startup-Coach. Das war halt dann für, keine Ahnung, 30 Euro die Stunde. Und hat uns super geholfen. Da bin ich heute auch immer noch im Austausch und ja, dankbar für den Berater oder den Mentor, den wir nach wie vor da haben.
Da gehst du auf die Webseite, füllst ein Formular aus, was du brauchst, und dann wirst du an einen vermittelt und die melden sich, oder du kannst dir jemand raussuchen, oder wie läuft das?
Ja, die melden sich und du hast vielleicht eine Fragestellung oder irgendwas, was dich umtreibt und wo du einfach mal jemanden extern hast, mit dem du dich austauschen kannst. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte halt damals irgendwie so einen Freundeskreis, privaten Umfeld. Ich hatte halt niemanden, wo ich da auf dem Level oder die auch sich mal 2 Stunden Zeit genommen hat, zum Beispiel, mit mir mal eine Fragestellung durchzugehen. Und klar, intern kannst du alles irgendwie ausdiskutieren, aber es ist auch super. Und das haben wir auch zu spät gemacht. Einfach ganz viel auch externes Feedback sich zu holen. Zu auch, ja, diversen Fragestellungen.
Und da bist du heute noch im Austausch, remote, oder trefft ihr euch vor Ort?
Remote, vor Ort, genau. Dann gibt's ja diverse Messen noch, diverse Networking-Events. So halt mit möglichst vielen auch im Austausch. Und auch nicht die Angst.
Ich meine, die Senioren, also wie läuft das?
Ja, immer noch im Austausch. Wenn ich da eine Frage habe oder da es Themen gibt, melde ich mich da immer noch gerne.
Und das war früher auch ein Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen, oder?
Der hat bei jetzt will ich nichts Falsches sagen, bei SAP oder IBM in Deutschland quasi die Marketing- und Sales-Sachen gemacht. Ist nebenher noch Professor für Marketing und gerade für Strategiethemen. Ja, ganz kompetent. Und die haben tolle Leute in allen Bereichen. Und das war für mich auch so ein Aha-Effekt in Deutschland. Klar, wir haben super seniorige und erfahrene Leute. Ja. Greifen auf das Know-how zu. Als junger, nichts wissender Typ, der gerade aus der Uni rauskommt.
Ja, nee, finde ich cool. Ist ja auch schön dann, wenn man sein Wissen noch weitergeben kann. Ich glaube, für viele dann eben im oberen oder Top-Management, wenn die mal raus sind, ist es auch hart, dann nichts mehr gestalten zu können. Und so kann man wenigstens noch ein bisschen was weitergeben. Finde ich cool, also habe ich nicht gekannt. Okay.
Ja, wir hatten auch vielleicht Glück, aber wir haben eine super Erfahrung damit mit den Beratern gehabt. Und allein, ich meine, auch so ein Austausch wie hier ist natürlich, auch für mich nehme ich viel mit.
Jetzt haben wir in der letzten Stunde viel gelernt über dich und Silbertal. Wenn du jetzt so selber ein bisschen reflektierst und dir überlegst, hey, was waren denn entscheidend für den Erfolg, den wir bisher erreicht haben? Was wären so die 2, 3 Dinge, die dir da einfallen? Was war maßgeblich dafür verantwortlich, dass ihr so weit gekommen seid?
Das ist eine gute Frage. Lass mich kurz überlegen. Ich würde an erster Stelle sagen, dieser Kundenfokus, also wirklich zu denken, okay, was brauchst eigentlich, was möchte man oder was möchte der Kunde? Das zweite, würde ich sagen, ist schon auch so ein langer Atem, weil es nicht von heute auf morgen in dem Bereich unbedingt funktioniert. Und das dritte ist so eine Mischung aus einer Portion Glück und aber auch die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Das ist schwer zu formulieren, aber du hättest ja genau 2016, hättest du heute angefangen, würdest wahrscheinlich nicht auf Amazon anfangen. Hättest du während Corona ein Messeunternehmen gehabt, dann wär's auch anders. Und mit der Shipment-Krise oder damals mit der
Evergreen.
Ja, Evergreen, das waren so kleine Themen, das sind so Kieselsteine im Nachhinein. Aber jetzt beispielsweise mit dem nach Corona, mit der Inflation, die wir in Deutschland hatten, das ganze Thema, wo es auch runterging, da waren wir dann halt auch am Punkt, wo wir eine Größe hatten, wo wir dann halt auch Handlungsmöglichkeiten hatten. Und das wäre so der dritte Punkt, so diese Mischung aus irgendwie, ich will es nicht Glück, ja, schon Glück auch, aber auch die strategisch vielleicht auch gute Dinge gemacht zu haben. Das irgendwie zusammengepackt. Weiß nicht, ob das dir jetzt
das ist super. Ist super, ist cool. Also, es ist ja auch ehrlich und ich finde es ja auch, ist ja auch authentisch dann zu sagen, dass auch ein bisschen Glück dazugehört oder beziehungsweise man kann das Glück auch herausfordern, indem man einfach viele Dinge macht und dann wird davon schon was funktionieren. Das ist ja, wenn man aufs Glück wartet, kommt es nicht, sagen wir es mal so rum. Von daher
dann ist es schwerer,
Das ist ganz gut, ja. Hat sich deine Arbeitszeit jetzt ist immer so noch eine Frage, die ich als Familienvater gern stelle. Wie hat sich das bei dir geändert mit den Arbeitszeiten? Hast du am Anfang 60, 80 Wochenstunden gemacht? Bist jetzt auf einem normalen Niveau angekommen? Arbeitest du am Wochenende viel oder wie funktioniert das bei dir?
Ist immer so ein bisschen die Frage, was du halt als Arbeit definierst. Also klar, am Anfang rödelst du einfach, weil du irgendwie auch überleben musst und du musst ja alles machen. Und von der Arbeitszeit ist es, was diese operative Arbeit angeht, ein bisschen weniger geworden. Aber ich glaube, weil du es einfach auch nicht auf die Dauer sonst durchhältst. Aber was so dieses Denken an Arbeit und ein Problem, also ich liebe auch das, was wir machen oder meine Arbeit. Deshalb macht es mir mal Spaß. Aber klar, am Wochenende eigentlich die ganze Zeit irgendwo, ne? Denkst du dann halt, hey, was kann man da noch machen? Siehst irgendwelche Dinge, die du vielleicht mitnimmst. Also da permanent lässt es dich nicht los. Und ich muss auch sagen, in der Arbeit, was dann den Stress verursacht oder frustriert, sind meistens, wenn Dinge nicht funktionieren oder Dinge länger dauern. Wenn du arbeitest und du kommst voran, dann fühlt sich auch deutlich einfacher an.
Zumindest und du es selber beeinflussen kannst. Ja. Und du nicht warten auf Spielchen spielst, okay. Jetzt bist du 3 Wochen in Shanghai, erholst du dich da auch privat, machst du ein paar Ausflüge, ist ja auch immer ganz interessant, so eine andere Kultur zu sehen. Und wenn du zu Hause bist, wie erholst du dich privat?
Hier so am Wochenende, glaube ich, werden wir schon ein bisschen auch es ruhiger angehen lassen. Es hat dann viel mehr Gespräche. Ich glaube aber so wirklich Erholung nicht. Mein Ausgleich ist immer Sport, muss ich sagen. Und mir hilft dann auch mal in in ruhigen Phasen, ich bin jemand, der braucht halt auch einfach Zeit für sich, dann sich die Zeit auch zu nehmen, vielleicht auch mal nichts zu machen. Und oftmal hat man ja dieses so, hey, man muss die ganze Zeit irgendwie busy sein, aber du kannst halt auch die ganze Zeit was machen, aber auf Dauer bringt das auch nichts. Nee, deshalb für mich Sport und einfach auch Zeiten oder Ruhe zu haben, wo ich auch mal nachdenken kann oder nichts machen kann. Das sind so meine Sachen.
Ja, das ist, glaube ich, immer schwierig, wenn man so ein Geschäft hat und Verantwortung für 15 Leute so komplett abzuschalten, ist nicht so ganz einfach.
Ist eine Kunst, habe ich auch noch nicht perfekt herausgefunden. Mhm. Was sind so deine Dinger, wo du sagst, da schaltest du ab?
Bei mir ist es, also ich tatsächlich so richtig komplett abschalten ist echt, also ich gehe gerne in die Sauna, weil da habe ich gar nichts, hast du kein Handy dabei, da hast du keinen Podcast dabei. Ich mache gern so Spaziergänge jetzt gerade morgens, mittags, wenn ich meine 10.000 noch nicht voll habe, dann abends. Da höre ich auch meist einen Podcast und das ist eigentlich auch ziemlich bescheuert, weil du ja so richtig zur Ruhe und auf neue Ideen kommst du halt dann, wenn du nichts im Ohr hast, ne? Mhm. Und Mountainbiken gehe ich noch. Das ist so, wenn du dann da mal alleine bist, dann ist es auch ganz cool. Fallen mir auch immer viele Dinge ein und ja, tatsächlich ist es bei mir auch, hört sich bescheuert an vielleicht, aber wenn ich in der Dusche bin, dann kommen mir auch Ideen. Wenn du denkst, so kombinierst nochmal zwei, drei Sachen von gestern und denkst, ach ja, das kannst du noch machen. Die Kunst ist dann, das nicht gleich wieder zu vergessen und auch umzusetzen.
Ja, aufschreiben.
Ja. Also das ist so. Ja, also Sauna ist ganz cool. Und was ich mal mit meiner Frau noch definiert hatte, aber das habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht, ich habe einmal im Monat mir so eine Wanderung, wo ich alleine was mache und dann gehe ich vielleicht danach noch irgendwo hin. Und das ist eigentlich auch immer ganz cool zum Nachdenken und zum, wenn du alleine bist, glaube ich, dann kommen auch coole Ideen und man reflektiert nochmal anders und kann nochmal eher anders entspannen auch. Aber ja, man muss sich aber auch schon aktiv zwingen, nicht immer über alles nachzudenken. Das stimmt schon auch.
Ja, da treffe ich mich auch oft.
Ja, super nice. Ey, Matthias, vielen, vielen Dank für das Teilen eurer Geschichte. Ja, ich wünsche dir weiterhin viel Spaß. Ja, super Dankeschön. Gern in Shanghai. Und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht bei euch und drücke euch die Daumen und viel Erfolg.
Super, danke dir.
Alles klar. Mach's gut, bis denn.
Ebenso.
Ciao, ciao. So, das war auch schon wieder Folge 147 von Happy Bootstrapping. Wie hat's dir denn gefallen? Schick mir doch gern Feedback an hallo@happy-bootstrapping.de oder übers Kontaktformular auf der Website und nicht vergessen, den Podcast zu bewerten. Das kannst du jetzt machen. Ich mache dafür eine kurze Pause. Falls du überhaupt hier bis zum Ende gehört hast, dann schreib mir doch auch gern kurz. Hab bis zum Ende gehört. Nee, freue mich immer drüber, weil mich interessiert natürlich, hören die Leute bis zum Schluss? Ist es viel zu lang? Wenn man so eine Stunde 10 Podcast hört, hörst du auf höhere Geschwindigkeit? Wie machst du das? Soll ich kürzere Folgen machen und dafür Themen weglassen? Schreib mir das doch gerne. In der nächsten Woche habe ich ein ganz cooles Ding am Start. Und zwar habe ich mit dem Moritz Hoffmann, einem der beiden Gründer von Clocodu, gesprochen. Das ist eine Software, die ich selber schon seit Jahren nutze, um Zeit zu erfassen, die ich dann auf Projekte buche, zur Abrechnung und so weiter. Und ich war ein bisschen geflasht. Es sind jetzt über 30 Leute, die dort arbeiten. Und das hat mich echt ein bisschen umgehauen. Habe auch ganz viel gelernt, wie auch in der heutigen Folge. Ah, da wollte ich noch kurz was sagen. Der Matthias und ich, wir hatten ja über das Thema Mentoring durch Senioren gesprochen und die Senioren der Wirtschaft, die habe ich dann auch gefunden. Die sind übrigens auch in den Shownotes verlinkt, falls du dich dafür interessierst oder auch Erfahrungen hast, wäre ich da auch sehr dran interessiert. Schreib mir das auch ganz gern. Genau. Jo, jetzt habe ich den Teaser für nächste Woche unterbrochen, aber ich habe ja alles schon gesagt. Die nächste Woche kommt der Moritz von Clocodu und dann hören wir uns da. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.